Die Presse.
80 Jahre Republik waren ja auch schon 80 Jahre über diese Republik reden, über diese Republik nachdenken, über diese Republik Geschichten erzählen.
80 Jahre Zweite Republik. Vom Sisi-Film über den Nationalfeiertag bis hin zum Nie wieder der politischen Sonntagsreden hat sich in den vergangenen 80 Jahren ein breites Sammelsurium an Erzählungen, Gedenkmodalitäten und Gebräuchen herausgebildet, die mit unserem Alltag mehr zu tun haben, als der Anschein vermuten lässt. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist, auch diesen Freitag wieder mit einem Gespräch anlässlich des heurigen Gedenkjahrs 80 Jahre Kriegsende und Zweite Republik und 70 Jahre Staatsvertrag. Mit Autor und Journalist Tarek Leitner habe ich darüber gesprochen, was Geschichte nicht nur mit dem Zeitgeschehen heute, sondern auch mit unserem Alltag zu tun hat. Darüber, welche Parallelen sich zwischen Vergangenheit und Gegenwart ziehen lassen und darüber, wie Journalismus und Gesellschaft der Demokratie, in der wir leben, gerecht werden können. Bevor wir gleich starten, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Demnächst erscheint nämlich in unserer beliebten Geschichte-Magazin-Reihe ein neues Heft, genau zum Thema Die Zweite Republik seit 1945. Günter Haller fasst die wichtigsten Ereignisse in 80 Jahren Zweite Republik zusammen. Das Heft erscheint am 30. April. Vorbestellen ist bereits möglich. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Presse-Club-Mitglieder bekommen das Heft um 12,99 Euro, alle anderen um 14,99 Euro. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio der Presse, Tarek Leitner. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Leitner, man braucht Sie nicht wirklich vorstellen. Sie sind viele Jahre schon aus dem Fernsehen bekannt, moderieren die Zeit im Bild, nach wie vor die quotenstärkste Nachrichtensendung des Landes. Und Sie sind in dieser Rolle schon sehr nah dran am Zeitgeschehen, würde ich sagen. Sie schreiben auch immer wieder Bücher und heuer im Jubiläumsjahr 80 Jahre Befreiung und Republik ist ja mittlerweile sechstes Buch, wenn ich mich nicht verzählt habe, erschienen. Und auch das setzt sich mit der jüngeren Geschichte Österreichs auseinander. Augenblicke der Republik heißt's. Was gewinnen Sie denn aus der Auseinandersetzung mit Österreichs Geschichte?
Ich gewinne immer wieder so den Blick auf unser Land mit dem Abstand der Zeit. Wir haben so viel Stoff wie noch nie über die Zweite Republik, weil es eben jetzt 80 Jahre sind und alle 10 Jahre blicken wir ja zurück und schauen uns an, was wir geworden sind und wie wir das geworden sind als Gesellschaft. Diesmal gibt es so viel Stoff wie noch nie, eben 80 Jahre Republik. Und was mir wichtig war, ist eben nicht nur auf die punktuellen Ereignisse zu blicken, die wir natürlich feiern, derer wir gedenken, die wir begehen, sondern immer den großen Bogen spannen. Was wurde aus unserer Verwandlung der Landschaft, aus unseren Werten seit 45, aus der Verkehrssituation ganz banal oder aus dem Tourismus und wie wir mit dem umgehen, wie wir daraus auch Identität erschaffen und so weiter. Also bei all diesen Dingen, die irgendwo ihren Anfang nehmen in der Zweiten Republik, versuche ich einen Bogen bis ins Heute zu spannen, um zu schauen, wie sich das verändert hat.
Sie machen das anhand von ausgewählten Fotografien, die Sie dann kontextualisieren. Da handelt es sich natürlich um Momentaufnahmen, die aber oft symbolisch aufgeladen sind. Also da stecken dann vielleicht langjährige Konstanten dahinter oder die Fotos nehmen irgendwie Entwicklungen vorweg. Sie zeigen vielleicht auch auf, wo sich Dinge wirklich radikal verändert haben. Und sie zeigen ganz gut, wie historische Ereignisse mit unserem persönlichen Alltag zu tun haben.
Das finde ich ja immer besonders interessant, wenn Geschichte eine Tangente zum eigenen Leben hat. Dann ist sie so dargestellt, man muss sagen, sie hat ja immer irgendwie eine Tangente zum eigenen Leben. Die Frage ist, ob man es so darstellt, dass die Menschen das erkennen, dass diese Geschichte sie in ihrer Familiengeschichte, in ihrer eigenen Biografie berührt hat, weil es zum einen die große Botschaft vermittelt, Geschichte hat was mit mir zu tun. Ich kann aus den Erkenntnissen, die wir da im Rückblick gewinnen, auch etwas machen, was für die Gegenwart von Bedeutung ist, nämlich Beurteilungen politischer Vorgänge von heute vornehmen. Und darauf aufbauend dann zum Beispiel Wahlentscheidungen treffen. Und somit mache ich auch etwas für die Zukunft unserer Gesellschaft, weil ich mit diesem Wissen in die Zukunft blicken kann. Und das ist mein Versuch, weil ich nicht Historiker bin, sondern das natürlich aus einer journalistischen Herangehensweise darstellen will, meine Berührungspunkte mit der Geschichte darzustellen und vielleicht Menschen, die das lesen, dazu anzuregen, sich zu überlegen, ich habe da ja auch viel in diesem Zusammenhang erlebt und das waren große Weichenstellungen, die an mir überhaupt nicht vorübergegangen sind oder auch an meiner Familie nicht.
Jetzt haben Sie sich auch schon mal in einem anderen Buch mit auch Ihrer persönlichen Familiengeschichte auseinandergesetzt, über Ihren Vater geschrieben und wie er die 30er und 40er Jahre erlebt hat. Sie betrachten da die große Geschichte durch quasi eine persönliche Schablone und das machen Sie ja auch in diesem Buch wieder. Sie nennen das Geschichte auf dem Mikrolevel. Ist das etwas, was zu kurz kommt in unserer Beschäftigung mit Geschichte?
Ich glaube gar nicht mehr so viel. Das ist lange Zeit zu kurz gekommen, weil man lange Zeit natürlich sozusagen die Kaiser und Könige und die großen Verträge und die Kriege betrachtet hat. Das ist natürlich das Gerüst der Geschichte, an dem man sich anhalten muss, an ein paar Jahreszahlen, an den großen Veränderungen. Aber hochinteressant ist ja, wie es den Menschen in dieser Zeit gegangen ist. Und da lässt sich dann natürlich der Zusammenhang ergründen. Was machen die großen weltpolitischen oder staatspolitischen Entscheidungen mit den einzelnen Menschen und umgekehrt, wie tragen die einzelnen Menschen durch ihr Verhalten dazu dar, dass die großen Weichenstellungen so oder anders gestellt werden? Gott sei Dank haben wir in diesen 80 Jahren der Zweiten Republik gar nicht so viele von diesen großen Veränderungen, die klassische Geschichtsbuchgerüste sind, nämlich Jahreszahlen, Kriege, Herrscher. Das haben wir gar nicht so viel. Wir haben drei, an denen wir uns meistens aufhängen. Eines ist was sozusagen besonders harmloses, jetzt im Vergleich mit anderen geschichtlichen Daten, nämlich 30 Jahre EU-Beitritt, was sehr Konstruktives, was Friedliches. Auch die 70 Jahre seit dem Jahr 55 Staatsvertragsunterzeichnung ist was Friedliches, nämlich auf vertraglichem Weg eine neue rechtliche Situation geschaffen, die volle Souveränität dieses Landes wieder zurückgewonnen und das Kriegsende selbst, sprich die Republiksgründung. Also mehr an diesen ereignishaften Zäsuren haben wir ja gar nicht und daher ist es wichtig, glaube ich, auf diesem Mikrolevel sich anzuschauen, wie haben aber die Menschen gelebt in den jeweiligen Jahrzehnten, welche Sorgen, Ängste und Hoffnungen haben sie begleitet und wie steht das in Wechselwirkung zur Politik?
Einer dieser Themenstränge, an dem Sie das gut nachzeichnen, ist, ich habe mir jetzt was ganz Plakatives und auch was ganz vermutet Harmloses ausgesucht, nämlich das Skifahren. Wie hat sich denn beispielsweise am Beispiel dieser Freizeitaktivität, wie zeigt sich denn da, wie sich eigentlich unsere Geschichte entwickelt hat?
Da habe ich ein wunderbares Bild gefunden, an dem ich hängen geblieben bin, wie ich das im Archiv beim Durchstöbern gesehen habe, weil ich kaum glauben konnte, dass es aus dem Jahr 1964 ist und nicht von heute stammt. Also man hat es natürlich gleich gesehen, weil es ist erstens schwarz-weiß mit einem leichten Gelbstich und die Bekleidung der Athleten, die da darauf zu sehen war, es waren Olympioniken der Olympischen Spiele in Seefeld in Tirol, die hat natürlich gleich Auskunft über die Zeit gegeben. Aber was so heutig war an diesem Bild, ist ein ganz schmaler Schneestreifen, der den Hang hinunter aufgeschüttet wurde, damit diese Olympiateilnehmer im Vorfeld der Spiele, das war so 14 Tage vorher, sich schon akklimatisieren konnten und trainieren konnten. Und weil es noch dazu Langläufer waren, musste dieser Schneestreifen, der da extra aufgeschüttet wurde, es war glaube ich Februar, nicht sehr breit sein, weil die machen ja keine Schwünge. Also gibt es ein 1,5 Meter breites Schneeband, das sich durch die Landschaft zieht. Und das hat mich natürlich ganz an heute erinnert, weil wenn wir Bilder leider heute aus unseren Wintersportdestinationen bringen und sie auch in die Welt hinausstrahlen, weil sie sozusagen Begleitmusik für Sportevents sind, dann sehen wir solche Bilder. Ungern eigentlich, weil das strahlen wir ja ungern in die Welt hinaus. Wir hätten ja gern, dass das alles sehr idyllisch verschneit ist. Auch ein wenig ein Bild, das wir alle im Kopf haben, aus der Erinnerung an die früheren Winter. Und da anhand dieses Bildes sieht man zweierlei. Nämlich erstens die Eventisierung dieser Ereignisse, sozusagen der Non-Sport-Anteil am Sportevent wurde immer größer. Damals wurden beispielsweise die Häuser gebaut, die man dann Olympisches Dorf, ein wenig euphemistisch, genannt hat. Das waren Sozialbauten, die sozusagen in ihrer auch sozialpolitischen Konzeption ja gescheitert sind. Aber das war kein Dorf, sondern es waren riesige Häuser, die damit schon einhergegangen sind und vieles andere auch, was sich natürlich bis ins Extrem gesteigert hat, wenn wir heute darüber reden, was Rechte zur Übertragung von Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele kosten, wenn das ein Fernsehsender übertragen will. Also das hat sich völlig verselbstständigt und ist eine Riesenindustrie geworden. Gleichzeitig zeigt es auch ein bisschen, wie Menschen in Österreich damit umgehen. Jede dieser Bewegungen, die da Anfang der 60er Jahre ihren Ausgang genommen hat und immer extremer geworden ist, hat natürlich sofort eine Gegenbewegung zur Folge. Und Menschen in Tirol haben sich in einer Volksbefragung klar dagegen entschieden, dass sich eine Destination für weitere Winterspiele, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube in den 20er Jahren, also in unserem Jahrzehnt jetzt, bewerben soll. Und in Wien hat es genau das Gleiche gegeben, wo die Bevölkerung mit sehr großer Mehrheit sich dagegen entschieden hat, dass sich die Stadt für Sommerspiele, ich glaube 2030 oder so wären sie dann da gewesen, bewerben soll. Also es gibt schon auch eine Gegenbewegung immer bei solchen Auswüchsen, wo die Leute sagen, jetzt haben wir aber genug. Diese Eventisierung unserer unmittelbaren Lebensumgebung trägt nicht mehr zu unserem Wohlbefinden und wahrscheinlich auch nicht zu unserem Wohlstand bei. Wir haben schon genug davon. Also diese Entwicklungen lassen sich an diesem von mir jetzt eingangs beschriebenen Bild, glaube ich, sehr schön ableiten. Und ein letzter Aspekt, der natürlich nicht ganz unwichtig ist auf diesem Bild, ist der Klimawandel, der genau zu diesem Zeitpunkt, wenn man sich die Temperaturstatistiken anschaut, genau da Anfang, Mitte der 60er Jahre einsetzt und wirklich hinaufgeht. Davor sozusagen war noch der Nachklang des Zweiten Weltkriegs und der geringeren Wirtschaftsleistung, aber da steigt das dann wirklich an, wenngleich auf diesem Bild natürlich es keine Auswirkung des Klimawandels war, da hat es natürlich nicht geschneit im Vorfeld dieser Olympischen Spiele in Seefeld.
Ein Thema, das da schon ein bisschen mit hereinspielt und das auch eines ist, mit dem Sie sich auch schon seit Jahren in Ihren Büchern auseinandersetzen, ist sowas wie die bauliche, die raumplanerische Gestaltung Österreichs und seiner Landschaft. Und auch daran, an diesen Veränderungen, erkennt man gut, wie Geschichte unseren Alltag prägt. Wie hat sich denn Österreich in seiner Optik sozusagen verändert im Laufe dieser Republik?
Ich glaube, das ist eines der Kapitel oder Gedanken, die am anschaulichsten zeigen, was in 80 Jahren passiert. Ich glaube, die Verwandlung der Welt, und damit meine ich es jetzt überhaupt nicht metaphorisch, sondern die Verwandlung unserer gebauten Lebensumgebung ist das sichtbarste Zeichen dafür, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Zuerst muss man dazu sagen, wie wir benannt sind, sozusagen die Verfasstheit unserer Gesellschaft, manifestiert sich ein wenig in Stein oder vielmehr in Beton. Also wir sehen ein bisschen an der Art zu bauen, zu leben, an unserer Baukultur, wie die Gesellschaft verfasst ist. Und daher ist die Aussage, die unsere gebaute Landschaft von Häusern über Infrastruktur, was auch immer, betrifft, besonders aussagekräftig. Diese Verwandlung bemerken wir in der Regel am allerwenigsten, weil sie natürlich doch über Monate und Jahre oft voranschreitet. Manchmal ist so, man fährt 14 Tage auf Urlaub und an einem Kreisverkehr entsteht eine riesige Kubatur, weil das natürlich technisch schon so schnell geht, dass man trotzdem überrascht ist, wenn man wieder zurückkommt aus dem Urlaub. Aber das ist der seltenere Fall. Meistens geht es ein wenig langsamer voran. Und da sehen wir interessanterweise auf die Siedlungsgeschichte in Österreich blickend, dass es eine so große Verwandlung der Welt noch nie gegeben hat. Jetzt erst in den letzten 10 Jahren, bin ich der Meinung, hat das Thema Bodenversiegelung, aber nicht nur aus ökologischen Gründen, schon auch aus ästhetischen Gründen, weil das ja was mit der Zufriedenheit des Lebens in einer Umgebung macht, an Aktualität gewonnen, dringt langsam, aber doch, glaube ich, nachdrücklich in den politischen Diskurs ein und ist sozusagen auch ein bisschen ein Ausläufer meiner beiden Bücher, die ich über diese Thematik geschrieben habe und die mir sehr wichtig ist, weil ich glaube, das betrifft uns mehr, als man meinen mag. Oft spielt man das ein bisschen so als unwichtig zur Seite, weil man sagt, naja, das hat man da nicht geschmäcklerisch herum. Aber die Menge macht es dann doch aus, wie unsere Landschaft sich verwandelt hat. Und manchmal erkennt man zwischen einem Druck aus 1815 und einer Schwarz-Weiß-Fotografie aus 1950 wenig Unterschied von der Landschaft. Man kann nur benennen, oder man sieht sofort, was älter und jünger ist aufgrund des Mediums, nämlich Holzschnitt oder Stahlstich versus Schwarz-Weiß-Fotografie. Aber wenn man sie zwischen einer Fotografie von 1950 und heute anschaut, von der gleichen Perspektive immer jetzt, meine ich, ja, dann erkennt man oft nicht wieder, dass es derselbe Blick des Aufnehmenden ist, ja, der dort entweder mit dem Fotoapparat oder mit der Staffelei gestanden ist. Und diese Verwandlung ist wirklich bemerkenswert.
Jetzt geht es ja nicht nur um einzelne solche Themenstränge in Ihrem Buch, sondern auch ganz viel um Aspekte und Attribute von Österreichs Mythos an und für sich und wie wir über Österreich nachdenken. Warum sollten wir denn gerade in so einem Gedenkjahr wie heuer uns auch damit beschäftigen, wie solche Erzählungen überhaupt entstehen, warum sie uns angesprochen haben, warum wir sie uns erwählt haben und auch wie wir in unserer Gedenkkultur mit diesen Erzählungen umgehen.
Das ist deswegen wichtig, weil sich ja der Blick auf unsere Geschichte, auf unsere Identität, auf unser Selbstverständnis auch in den 80 Jahren immer geändert hat. Also 80 Jahre Republik waren ja auch schon 80 Jahre über diese Republik reden, über diese Republik nachdenken, über diese Republik Geschichten erzählen. Und diese Geschichten haben immer einen unterschiedlichen Sinn gehabt. Unmittelbar nach 45 hat es Rückgriffe auf ein Österreich-Bewusstsein gegeben, die klischeehaft waren, die verniedlichend waren, die Wesentliches aus der allerjüngsten Geschichte, also sprich aus dem Terrorregime, das dem davor gegangen ist, der Republiksgründung 45, ausgeblendet haben. Ich meine, das war bis zu einem gewissen Grad aber notwendig, um im ersten Anlauf wieder eine funktionierende Gesellschaft zu etablieren, die nicht als allererstes sich sofort wieder gegenseitige Vorwürfe macht. Also sozusagen einen allerersten Schritt der Cooldown-Phase. Aus irgendeinem Grund, ich halte das nicht jetzt für groß gesteuert, aber irgendwie hat es die Gesellschaft gespürt. Nach dieser Zäsur, nach diesem Zivilisationsbruch einfach einmal zusammenzuarbeiten mit den, wie gesagt, Klischee-Rückgriffe auf die Monarchie, auf Sisi und was alles an Filmen gekommen ist und sozusagen Populärkultur, die eine vermeintliche Verdrängung von Geschichte dargestellt hat. Das kam dann, Gott sei Dank, in unterschiedlicher Intensität, sehr spät in Österreich. Aber ich würde das nicht geringschätzen, dass wir da viel in diese Vergangenheit geblickt haben. Die Frage ist aber trotzdem, was hat's gebracht? Wir müssen uns schon dann überlegen, ob dieser Blick auf unsere Vergangenheit und die Schlüsse, die wir für heute daraus ziehen, also ich sage jetzt die Phrase des nie wieder und des vorsichtig sein, wenn es antidemokratische Tendenzen gibt, was in Sonntagsreden seit 45 immer beschworen wird, welchen Sinn das hat oder, also der Sinn ist relativ klar, welche Wirkung es hat, so muss man sagen. Und da zweifle ich oft dran. Meine These in dem Zusammenhang ist, dass die Monstrosität der NS-Zeit, vor allem durch die industrielle Ermordung einer Gruppe Menschen, so erdrückend ist in der Erinnerung und etwas so nicht notwendigerweise zu diskutierendes ist, was soll man darüber diskutieren, außer dass man es zutiefst ablehnt und sagt, das kann nie wieder sein, dass es unsere Auseinandersetzung mit dem, was am Beginn dieser Zeit gestanden ist, überlagert. Also sprich das, was in der Zwischenkriegszeit war, was Deutschland die Weimarer Republik war, was bei uns zum einen die erste Republik, aber natürlich auch das war, was sich selbst als Ständestaat bezeichnet hat, wo eben antidemokratische Schritte gesetzt wurden, die immer relativ klein waren, wo man sagt, naja, das macht es ja doch wirklich leichter, wenn man das nicht auch wieder immer aushandeln muss. Das macht man jetzt ein bisschen autokratischer sozusagen. Und auf das zu blicken, diese kleinen Dinge, das halte ich ja für das viel Wichtigere in unserer Erinnerungskultur, weil nur wenn wir das tun, merken wir, was heute gerade passiert. Und das, was jetzt gerade passiert, was ja wirklich lehrbuchhaft ist, um es aus den USA einmal abzuleiten, was weiß ich, mit Bargeld Stimmen zu kaufen, Gerichte diskreditieren oder ignorieren, Medien aussperren von White House Briefings, Zensur ausüben, Sprechverbote, also Begriffe dekretieren, die man nicht mehr verwenden darf oder gar von einer Amtszeit zu sprechen, von einer dritten in den USA, die es verfassungsrechtlich gar nicht gibt. Das sind alles lauter kleine Stiche, ich würde fast sagen Schläge schon, ja, die uns hellhörig und alarmiert sein lassen müssen.
Gerade im Zusammenhang vielleicht mit der Zwischenkriegszeit tut sich eine Frage auf, die sich dann auch für die Zeit der Republiksgründung in absehbarer Zeit stellen wird. Nämlich, dass eigentlich keine Menschen mehr leben werden, die das noch selber miterlebt haben. Was ist da wichtig zu berücksichtigen, wenn wir jetzt eigentlich immer weiter fortschreiten und uns quasi die Menschen, die das live miterlebt haben, noch immer mehr abhanden kommen?
Ja, das ist für die Erinnerung an die konkrete Zeit insofern eine große Veränderung, als dass wir es nur mehr noch aus der Überlieferung verstehen können, weil es Gott sei Dank Ton- und Filmdokumente, aber auch schriftliche Überlieferungen gibt von diesen betreffenden Menschen. Das finde ich aber nicht problematisch. Wir haben dann vielleicht nicht mehr dieses authentische Bild, das uns eine Rednerin, jemand, der etwas erlebt hat, geben kann über diese konkrete Zeit. Aber das, worum es mir auch in dem Buch Augenblicke der Republik geht, ist ja nicht ein Denken an eine ganz konkrete Zeit, sondern ein Vergleichen können von Entwicklungen. Und ich habe daher bin ich auf einen anderen Vergleich gegangen, den ich sozusagen als politische Bildungslehrstunde hatte, ohne Unterricht zu bekommen, nämlich meine durch den eisernen Vorhang geteilte Familie. Die Hälfte der Familie meiner Mutter lebte bis 89 hinter dem eisernen Vorhang, bis heute, deren Nachkommen in Tschechien. Und das war damals eine Systemgrenze, die sich quer durch Europa gezogen hat, wo man eigentlich Kindern und Jugendlichen oder auch Menschen, die ein bisschen Politik fern sind und sich nicht so interessiert haben, nicht viel hat erklären müssen. Wer darüber geschaut hat, bin aus Linz gebürtig, im Müllviertel auf eine Aussichtswarte gegangen ist, um über den Stacheldraht zu blicken, oder wer dann doch einmal zu einem Ausflug oder in unserem Fall zum Verwandten besuchen über diese Grenze gefahren ist, brauchte keine Erklärungen. Es war völlig klar, was der Unterschied ist und was ein totalitäres Regime, ob links oder rechts von der Ideologie her, was das mit einer Gesellschaft macht, was das an Wohlstand oder in dem Fall nicht Wohlstand bringen kann, was das an Diskursmöglichkeiten bringen kann, was das an freier Meinungsäußerung bringen kann. Das Glück war, das habe ich eben gesehen, dass durch diesen regen Austausch der Familien, und mit regen Austausch meine ich jetzt Besuche so alle 2 Jahre hinweg über den eisernen Vorhang oder durch den eisernen Vorhang, dass das doch die Familie jenseits des eisernen Vorhangs in die Lage versetzt hat, klar zu sehen. Also die Fakes, die dieses Regime in die Welt gesetzt hat, sind zum Glück an denen abgeprallt. Die wussten ganz genau, wo die Wirklichkeit vermittelt wird, nämlich auf unserer Seite. Und das ist eine interessante Entwicklung, die ich jetzt nicht mehr immer so sehe. Jetzt ist durch Wegfall dieser Systemgrenze dieses Wirklichkeitsauflösen etwas ganz anderes erzählen, als für jeden klar ersichtbar ist, eingedrungen in unsere Demokratie westlichen Zuschnitts, wie wir sie bisher kannten.
Da schließe ich gleich an. Sie beschreiben das Jahr 2016, also jenes Jahr, in dem zum ersten Mal kein Vertreter einer der beiden ehemaligen Großparteien, ÖVP und SPÖ, zum Bundespräsidenten und somit Staatsoberhaupt gewählt wurde, als so etwas wie den Anfang vom Ende einer Ära, also den langen Bogen der Zweiten Republik, so wie wir sie bisher kannten. Heuer zu Jahresbeginn, als es kurz so ausgeschaut hätte, als bekämen wir einen FPÖ-Bundeskanzler, da wurde gleich einmal dieser Begriff der Dritten Republik in aller Munde geführt. Jetzt haben wir dann doch so etwas wie eine zeitgenössischere Version der Großen Koalition bekommen. Wo stehen wir denn in der politischen Langzeitentwicklung? Also ist die Regierung, die wir jetzt haben, noch so etwas wie ein Überbleibsel aus dieser langen Proporz-Zweiten Republik? Oder wird sich Österreichs Politlandschaft in Zukunft wirklich ganz anders formen?
Es ist ein Geschichtsbuch, daher bin ich jetzt mit den Ausblicken vorsichtig. Aber auch geschichtlich lässt sich ja, das ist ja mein Anspruch, etwas ableiten, wodurch wir eine Ahnung für die Zukunft bekommen. Und daher will ich mir um diese Frage jetzt nicht drücken. Natürlich hat es lange ein Ringen zweier großer Ideen gegeben, überhaupt in den westlichen Demokratien seit 1945. Das war auf der einen Seite sozusagen bürgerlich-konservative, auf der anderen Seite die Sozialdemokratie. Und dann hat es zusätzlich natürlich noch links und rechts davon was gegeben, marginal im doppelten Wortsinn, nämlich am Rand und auch klein. Und die komplett andere Herangehensweise an Wirklichkeit und Politik war, wie gesagt, wie wir vorher gesprochen haben, jenseits der Systemgrenze hinter dem eisernen Vorhang. Die Dinge jetzt, die sich in unserer Gesellschaft abspielen, sind nicht gleichzusetzen mit dem. Also es ist ja nicht so, dass jetzt sozusagen der Sowjetkommunismus bei uns einziehen will, wenngleich Russland durchaus mitmischt, ja, aber natürlich nicht jetzt im ideologischen Sinne von damals. Es ist etwas anderes. Es ist tatsächlich ein Ringen um die Spielregeln, um die Art, wie wir Lösungen für die Probleme unserer gegenwärtigen Gesellschaft angehen wollen und allenfalls gestalten wollen. Ich möchte es doch auf einen Vergleich wieder mit den USA bringen. Man kann Zölle aller Art einführen und sagen, es ist mir völlig wurscht, was passiert, ob es für die eigene Bevölkerung teurer wird und ob die eigene Wirtschaft darunter leidet, aber vielleicht ist es eh anders, wie auch immer. Ich verstehe es, dass Menschen Hoffnung in eine solche Vorgehensweise setzen. Die muss ja nicht immer rational sein oder das muss nicht immer sozusagen wissenschaftlich durchdacht sein. Man kann Hoffnung auch in Donald Trump setzen. Was wir aber nicht durchgehen lassen können, wir Journalisten, ist, dass er sagt, die EU wurde nur gegründet, um die USA abzuzocken und daher mache ich das jetzt. Das können wir nicht durchgehen lassen. Wenn er sagt, ich mache das jetzt, weil wir unsere Handelsbilanzdefizit verringern wollen oder so, ja, dann kann man sagen, ob es der richtige Weg ist, darüber kann man reden und so weiter. Aber die Spielregeln sind insofern klar, als dass wir uns auf einem gemeinsamen Boden von Wirklichkeit bewegen. Und die EU wurde nicht gegründet, ausschließlich um die USA abzuzocken. Ja. Und diesen Shift hin zu dieser völlig verstellten Wirklichkeit, der ist jetzt in unsere Gesellschaft eindringend, wie ich meine. Und daher halte ich das jetzt, um auf die ganz konkrete Frage von Ihnen zurückzukommen, nicht für ein Überbleibsel der Zweiten Republik, sondern für einen Teil des wesentlichen Fundaments, auf dem unsere Demokratie hier aufbaut. Wenngleich man, wie gesagt, Hoffnung haben kann, in Zukunft anders die Dinge lösen zu wollen. Ein Teil der Gesellschaft hat das, das dürfen wir nicht geringschätzen. Aber ich glaube, zwischen Demokratie und Autokratie müssen Medien keine Mittelposition einnehmen. Können sie auch gar nicht, weil Demokratie ist denknotwendig. Mit funktionierender Öffentlichkeit ist gleich funktionierendem Journalismus verbunden. Und umgekehrt ist funktionierender Journalismus denknotwendig mit einer funktionierenden Demokratie verbunden. Diese beiden Dinge bedingen sich. Die können nicht unabhängig voneinander einzeln in einer anderen Systemlage überleben.
Zwei Länder, die aus geopolitischer Perspektive besonders interessant sind, auch heute. Welche Aufgabe wird uns denn in diesem Gedenkjahr zuteil, eben nicht nur der Demokratie, in die wir alle sehr zu schätzen wissen, zu gedenken, sondern sie auch in Zukunft zu leben und zu feiern?
Ich sehe zwei Aufgaben da. Das ist eine wunderbare Frage, weil darauf müssen doch solche Gedenktage hinauslaufen. Nicht nur die Schwarz-Weiß-Bilder von damals anschauen und sagen, jö, so war das, da haben die Autos noch kein Dach gehabt oder so. Sondern zum einen müssen wir daraus ableiten, jetzt haben wir die Möglichkeit und vielleicht ein wenig auch die Verpflichtung, erwachsen zu werden. Diese zwei Mächte waren es, die uns vor 80 Jahren Freiheit gebracht haben. Die Sowjetsoldaten genauso wie die US-Soldaten. Interessanterweise bringen sie uns jetzt gerade das Gegenteil. Und vor allem bei den USA ist es natürlich besonders überraschend, dass, wenn jetzt davon geredet wird, dass es keine Meinungsfreiheit gibt, nicht Ungarn gemeint ist, wenn das der Vizepräsident sagt, sondern Deutschland gemeint ist. Diese Absurdität ist dermaßen wirklichkeitsverleugnend, dass vielen Kommentatoren die Worte fehlen. So, also müssen wir zum einen so weit erwachsen werden, dass wir sagen, ja, das machen wir jetzt selber. Also das, was uns die gebracht haben, diese Freiheit und diese Möglichkeiten, Demokratie zu etablieren, demokratische Strukturen zu schaffen, Institutionen zu schaffen, die hoffentlich so stark sind, dass sie die jeweils einzelnen Personen, die immer an der Spitze stehen, überleben, weil sie eine Idee repräsentieren, diese Institutionen, dass wir das in unsere Hände nehmen. Das ist das eine. Und daraus leitet sich schon das zweite ab. Gerade mit der Erinnerung an die Systemgrenze, die sich durch Europa gezogen hat, zwischen westlicher Demokratie. Das westlich können wir weglassen, weil es ist einfach Demokratie. Wir brauchen es nicht so tun, es gäbe so viele Spielarten echter Demokratie, weil die Illiberale oder die Gelenkte, das sind keine. Also wir müssen diese Eigenschaftswörter dann nicht davor setzen. Als also diese Systemgrenze da war, hatte unsere Demokratie, wie ich meine, eine größere missionarische Kraft innewohnend. Wir wollten das über diese Grenze hinüber schreien, sozusagen, indem wir hinüber gesendet haben. Kennen die berühmten Bilder aus der DDR, wo die Lautsprecher aufgestellt worden sind, die da hinüber die Botschaften geplärrt haben, sozusagen. Das war ein missionarischer Impetus. Wir waren überzeugt, das Bessere zu tun und wollten, dass es die anderen zumindest einmal so sehen und dann auch so leben. Ja, also kämpferischer werden, was die Verteidigung dieser Werte und dieser Art des Zusammenlebens betrifft, kämpferischer werden. Das ist etwas, was wir natürlich in der liberalen Gesellschaft, was ich ganz persönlich als wichtige Grundlage halte, einen gewissen Liberalismus in all diesen Dingen an den Tag zu legen, man spricht ja auch vom liberalen Rechtsstaat, in dem wir leben, ein bisschen verlernt haben, weil wir natürlich sagen, oh, die müssen schon drauf kommen, also das ist doch klar, was das Beste ist, da wollen wir nicht missionarisch sein, das muss auch jeder sagen, dass das Bessere ist. Das ist nicht so. Ja? Und gerade die Zeit nach 45 hat uns das gezeigt, da kämpferischer werden zu müssen. Und das sind für mich so die wichtigen Ableitungen eines solchen Gedenkjahres.
Also ein bisschen kämpferischer werden, ob uns Österreicherinnen und Österreichern das liegt, ist eine andere Frage. Herr Leitner, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Kämpferischer sein und die Demokratie tatsächlich feiern, das nehme ich mir aus dem Gespräch mit Tarek Leitner mit. Und apropos Demokratie feiern, Wienerinnen und Wiener haben diesen Sonntag besondere Gelegenheit dazu. In Wien wird nämlich gewählt. Eine erste Analyserunde mit Gästen bei meiner Kollegin Anna Wallner hören Sie am Sonntag hier oder Sie schauen auf diepresse.com vorbei. Dort finden Sie neben allen Ergebnissen auch das Analysegespräch. Mein Name ist Christine Meierhofer und das war Was wichtig ist mit einer weiteren Folge zum Gedenken an 80 Jahre Zweite Republik. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie auch nächsten Freitag wieder zu. Da ist Ex-Profil-Chefredakteur Herbert Lackner zum Thema zu Gast. Fürs Erste wünschen wir Ihnen ein angenehmes und erholsames Wochenende. Danke fürs Zuhören.